Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. In der Kammern ist es gelungen, das eigentlich gut zu illustrieren. Wir sind immer wieder in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, sondern wir einfach völlig gestresst sind. Oder eben, wenn wir in einem bestimmten Fall handeln sollen, wenn wir so zwischen so vielen stehen. Wir kommen immer wieder in Situationen, die so verworren und kompliziert sind, dass es kaum gelingt, den Überblick zu behalten oder den Durchblick zu haben. Da kommen vielleicht Menschen auf dich zu und finden dich an, aus einem Grund, der dir unerklärlich ist. Sie erzählen, was sie wollen über dich. Und du weißt, mit dem kann ich nur zu Gott. Weil das geht zu tief, ich bin dem nicht gewachsen. Wer hat den Brief geschrieben, den man daraus lesen hat? Wer ist der Jakobus? Das Neue Testament erwähnt etwa drei Männer mit dem Namen Jakobus. Einer war auch einer der Jünger, der ganz intensiv unterwegs war mit Jesus. Und die verlässlichen Überlieferungen, die tun den Brief in demjenigen zuordnen, der auch bekannt ist als der Jakobus, der Gerechte, der Halbbrüder von Jesus. Der Brüder von Judas, der Judas, der den Brief geschrieben hat. Und der Jakobus hat die Gemeinde zu Jerusalem geleitet. Es ist wahrscheinlich einer der frühesten Briefe, wenn nicht der früheste, der geschrieben wird. In der Synagoge von Nazareth haben die Leute einander mal gefragt, wo Jesus dort gelehrt hat. Ist er denn nicht der Sohn vom Zimmermann? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht der Jakobus, der Josef, der Simon und der Judas seine Brüder? Es ist also der gleiche Jakobus, der dann ein besonderes Auferstehungserlebnis hat mit Jesus. Der Paulus berichtet das im 1. Korinther 15, wo er erzählt, wie viele Menschen als er erschienen ist. Und der Jakobus hat sich wahrscheinlich auch gerade in dem Zeitpunkt dann wirklich entschieden, Jesus nachzufolgen und seinen Halbbrüder auch als der von Gott gesandte Repräsentant, den Sohn Gottes anzunehmen und zu erkennen. Und bis dorthin sind die Halbbrüder von Jesus nicht wirklich auf seiner Linie gewesen. Sie haben sich sogar ein bisschen lustig gemacht über ihn oder sogar gespottet, also Johannes 7 und so zeigt uns so Sachen. Jakobus hat später einen Märtyrertod erlebt in Jerusalem. Und in diesem Brief geht es jetzt eben wirklich um praktisches Christsein. Um praktischen Glauben. Nicht einen Haufen fromme Sprüche und Lippenbekenntnis, sondern wirklich Christsein, praktisch, wirklich mit im Leben. Und gerade auch schon das Grußwort vom Jakobus gibt uns einen wichtigen Hinweis, an wer also gerichtet ist, der Brief. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben, euch allen sende ich meinen Gruß. Bei diesen Adressaten handelt es sich eben wahrscheinlich um Juden, die Jesus geglaubt haben, nachdem als er auferstanden ist, nachdem als Pfingsten war, also Angehörige von diesen 12 israelitischen Stämmen. Und die waren in Ländern, die eben überwiegend nicht-jüdische Menschen gelebt haben. In der Diaspora, wie es griechisch auch heisst, in der Zerstreuung. Und möglicherweise gehören die zu den Christen, die in Apostelgeschichte 8, wo die erste Verfolgung von Christen passiert in Jerusalem, wo ein gewisser Paulus daran beteiligt ist, oder Saulus von Tarsus, wie man dort sagt. Und die sind aus Jerusalem vertrieben worden. Andere Ausleger sind der Auffassung, dass sich der Brief an die Juden und Nicht-Juden von bestehenden frühen christlichen Gemeinden richtet, eben als geistliche Volk Gottes, als wahre Israel sozusagen, wo eben gleich noch weit weg ist von seiner himmlischen Heimat, wo immer noch hier auf dieser Erde lebt. Die Sichtweise vom Fremdsein, die macht etwas mit mir. Sie führt mich durch die nächsten Versen, in den fünften Vers, den wir gerade gelesen haben und die ihr auch in den Predigtnotizen habt. Und der macht dann erst richtig Sinn, wenn wir eben durch die Versen jetzt vorher, vor dem fünften, auch ein bisschen gehen können. Weil aus diesen Versen klar wird, was, aus was für einer persönlichen Erfahrung aus dem fünften eben geschrieben wird. Ich weiss nicht, wie es euch mit dem geht, aber ich erlebe Momente auf dieser Erde, wo ich mir als Gläubiger, als Christ fremd vorkomme. Klar, ich bin so ein bisschen mein Möseli, aber vielleicht geht es euch ähnlich. Ich habe nicht irgendwelche Angstzustände oder irgendwas. Ich bin wirklich von meinem Sinn her eigentlich stabil. Aber ich merke, dass in dieser Welt, in dem Wertsystem drin, wo ich lebe, ich merke, dass ich von dem Wertsystem, wo durch Christus in mich reingekommen ist, dass ich nicht mehr von dieser Welt bin. Dass ich nicht mehr reingehe mit deren in vielen Sachen. Ich erlebe noch mehr, was Jesus von seinen Nachfolgern und damit auch uns heute von uns sagt. In Johannes 17, sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Es ist also nichts, was mit uns nicht stimmen würde, wenn wir uns selber so, sind wir Jesus in unser Leben, in unser Herz eingeladen haben, jemanden mal ein bisschen komisch fühlen auf dem Planet. Manchmal fühlen wir uns eben vielleicht sogar richtig fremd. Es ist rein aus dem Grund, weil wir zu Gottes Volk gehören. Weil wer uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat, weil wir ein neues Geschöpf sind und im Augenblick eben auch in der Fremde leben. Und was das Fremdsein ausmacht, ist der Geist in der Welt, der zu spüren ist. Der Geist, der gegen Gott und sein Volk gerichtet ist, den wir zu spüren, jeden Tag, je nachdem. Es ist manchmal nicht so offensichtlich, aber ich merke es oft in den Medien und in den gesellschaftlichen Strömungen, die publik werden. An diesen Ideen, die sie verbreiten und auch an die unausgesprochenen oder teilweise sehr offensichtlichen Erwartungen, dass auch die Christen sich dem anpassen sollten. So kommt es denn damals wie heute zu herausfordernden und oft auch tragischen Erfahrungen, je nachdem, wo man als Geschwister die Leben weltweit. Wenn wir mit Gottes Hilfe in der Kraft vom Heiligen Geist den klaren so probieren zu leben, wie es ihm gefällt, dann bleiben Leidenszeiten und Glaubensprüfungen, egal wo wir leben, für uns kein Fremdwort. Glaubensprüfungen, was ist der Sinn von dem? Zwei Vers hier in dem ersten Kapitel heißt: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also hallo, für mich ist das auf den ersten Blick von meinem Zeitgeist, wie ich geprägt bin, ein ziemlich schwieriger Vers. Aber er wird einem Christ und einem späteren Märtyrer ins Herz gelegt, wo zu dem Zeitpunkt eben nach Apostelgeschichte 8 und den Vertreibungen und Verfolgungen, die sie sind, eben sicher selber schlimme Sachen und erlebt und gesehen hat. Der Jakobus, für ihn ist klar, Prüfungen sind unvermeidlich. Er sagt, wenn wir in verschiedene Prüfungen geraten und nicht für den Fall, dass ihr in Prüfungen geraten. Also ist eine ganz klare, es ist eine Selbstverständlichkeit sogar. Gleichzeitig sind aus seiner Erfahrung heraus Prüfungen auch ein Grund, sich zu freuen und kein Moment, um den Bettel herzurühren. Aus seiner Erfahrung heraus können wir zumindest Prüfungen Freude empfinden, weil sie uns dabei helfen, dass wir geduldig werden. Geduld vom griechischen Wort her meint jetzt nicht ein passives Warten, sondern aktive Ausdauer, aktives Standhalten. Was damit Geduld gemeint ist, ist jetzt nicht unbedingt die Eigenschaft, die einem hilft, wenn du in einer Stunde im Doktor im Wartezimmer bist und schon alle Heftchen durchgeschaut hast und du immer noch nicht aufgerufen wirst, sondern es ist vielmehr die Eigenschaft und einem hilft, einen Marathon zu beenden. Und ich habe mir sagen oder gelesen, dass wenn jemand einen Marathon macht, am Schluss blüht es innerlich. Es gibt Mikrobrüche in den Knöcheln und du hast einfach, du bist auf ein Bündel Schmerzen am Schluss. Nebst der Erschöpfung, die dazukommt, blüht es innerlich. Also bist du einfach völlig ein Wrack in einem Moment mit dem. Das andere Wort, das hier mit Prüfung übersetzt wird, bedeutet eben Bedrängnis, Verfolgung oder Prüfung von jeder Art. Und in dem Sinn wird es hier gebraucht. Und es ist jetzt nicht so, oder es ist wirklich irgendwie leicht neben den Schuhen, dass du selber in Prüfungen einlaufst oder dass du sagst, oh ja, jetzt laufe ich mal da rein. Also, du gehst nicht freiwillig in ein Laienkäfig. Und nein, in Prüfungen hinein wirst du oft unerwartet reingeschossen, einfach so, mitten im Leben. Wie sieht es bei dir aus? Was für Situationen und Lebensabschnitte als Christ, als Gläubiger erinnern dich gerade den Vers? Oder vielleicht gehst du gerade durch eine sehr schwere Zeit oder eben eine Prüfung. Unser Glaube, so schreibt ein Ausleger, wird durch Prüfungen geprüft. Es ist nicht so, dass er erst durch Prüfungen so richtig an die Oberfläche kommt, so richtig sichtbar wird. Aber Prüfungen offenbaren den Glauben, den wir haben. Und zwar nicht, weil Gott nicht weiss, wie stark unser Glauben, unser Vertrauen zu ihm wäre, sondern damit unser Glauben für uns selber und für uns, für die Menschen um uns herum, darf sichtbar werden. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, schreibt Jakobus weiter, und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, das gute Werk, wo der Paulus sagt, wo Jesus angefangen hat in uns, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Geduldiges Aushalten, das braucht Zeit. Das kostet Kraft. Es kommt langsam und muss sich können entfalten. Geduldiges Ausharren ist nach der Bedeutung vom Wort dann eben das Kennzeichen für einen Menschen, der wirklich vollkommen und vollständig ist und ihm an nichts fehlt. Der Apostel Petrus schreibt in einem ähnlichen Zusammenhang: Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Hör mal, das Bild hier. Muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Also Glaube will geprüft werden, dass wir merken, was wir dürfen haben damit. Was wir dürfen haben an dem. Damit, was gesagt hat, dass unser Glauben, unser Vertrauen auf Gott nicht geprüft wird, eben weil Gott nicht weiss, wie viel oder was für eine Art von Glauben als wir haben, er wird geprüft, weil wir selber so manchmal nicht wissen, auf welche Art, wie viel oder welche Art von Glauben, wie viel Vertrauen als wir haben. Gott möchte mit dieser Prüfung die dauerhafte Qualität von unserem Vertrauen zeigen, von unserem Glauben. Unser Glaube wird nicht gerade darum geprüft, wird eben gerade darum geprüft, dass eben gesehen werden darf, dass es ein echter, dass es ein wahrer Glauben ist. Dadurch wird sichtbar, wie stark der Glaube ist. Er wird geprüft im Feuer von schweren Zeiten, dass er von allem gereinigt werden kann, was ihn noch hindert, sich noch stärker in uns auszuwirken. Und jetzt sind wir in dem Lied, das wir gehört haben. Unser Glaube wird geprüft und geläutert, dass Jesus wirklich unser Mittelpunkt ist. Dass Jesus wirklich noch stärker zum Mittelpunkt darf werden, dass wir letztendlich nichts haben, außer Jesus als den Mittelpunkt. Und keine Krücken an der Seite. Menschlicher Art. Unser Glaube wird geprüft, dass er sich ganz auswirken und entfalten in uns. Was mich der Herr auch daran erinnert hat und ich da die Gedanken gesammelt habe, ist das wichtige Wort, das Paulus später in der Christen zu Korinth geschrieben hat, wo er das bekommen hat. Und das darf auch heute keins von uns vergessen. Und das ist Trost. Ich hoffe, ich habe es drinnen. Da wäre 1. Korinther 10, 13. Ich hoffe, ich habe es in den Notizen drin. Die Prüfungen, die dir bisher ausgesetzt waren, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. So wie ein guter Lehrer in der Schule, bei uns in der Prüfung, wenn wir manchmal mit den glasigen Augen und dem ratlosen Blick da geguckt sind, hat er manchmal ein Wort gefallen. Wenn es einigermaßen böckert und gelehrt hast, doch merkst du, auch da in die Richtung könnte ich noch eine Antwort probieren zu geben. Und ich denke, Gott steht wirklich drin da. Gott steht in unsere Prüfung mitten drin. Weil eben die Absicht nicht ist, uns irgendwie auszuschauben und durchzuhebeln, sondern er will, dass wir bestehen. Und er schafft sie so, dass wir entdecken wie fest, dass wir ihm vertrauen und dass uns das stärkt. Und nicht, dass wir irgendeine Schlacht verlieren. Da drin zeigt sich für mich auch auf eine wunderbare Art die Güte und die Liebe von Gott. Alles leiden und geprüft werden führt eben dazu, dass wir erleben und erfahren dürfen, uns, was für ein tiefes und starkes Vertrauen als der Herr uns ins Herz gelegt hat. Und nur noch weiter wächst und uns nur noch näher zu ihm führt. Das Richtige tun. 5. Vers. Von dem Hintergrund, wo wir jetzt ein bisschen angeschaut haben, haben wir ein bisschen besseren Einblick jetzt, was der Jakobus in dem 5. Vers möchte weitergeben. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, derin bittet keine Vorhaltungen. Also Gott ist nicht einer, der sagt, oh hey Mann, jetzt kommt schon wieder, habe ich dir das nicht 27 Mal schon gesagt. Manchmal bringen uns Glaubensprüfungen an unsere Grenzen. Zum einen Teil schmerzt die Situation, in der wir drin sind, ganz fest. Sie tut wirklich weh. Sie kann uns auch entkräften und uns den Schlaf wegnehmen. Und gleich bleiben wir dran, gleich harren wir raus. Und kommen mit all dem, wo wir drin sind, zu Gott. Wir kommen zu ihm und fragen, du, was soll ich jetzt machen? Was soll ich bloß machen in deren Innen? Wie soll ich mich so mit denen und denen verhalten? Die das und das denken oder gesagt haben oder was auch immer passiert. Dass ich mich in deinem Willen entsprechend kann verhalten, weil es heisst, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden und das geht auch in unser Leben nicht. Das ist auch nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Und ich habe, was die letzten Verse angeht, jetzt auch nur an unsere Schwester, an Alejandra denken. Eine Schwester in Christus. Sie ist geflüchtet aus einer lebensgefährlichen Situation, hier in der Schweiz. Sie hat eine erste Anhörung gehabt und kürzlich auch eine zweite und bei dieser zweiten bin ich dabei gewesen und das hat mich fast geschlossen. Weil da geht es also wirklich ab bei so einer Anhörung. Also ich habe mitgelitten, auch nicht zu übertreiben. Aber zwischen diesen zwei Anhörungen, die sie hatte, war das Wichtigste, was in ihrem und in jedem von unseren Leben überhaupt passieren kann. Sie hat sich für Jesus entschieden. Jetzt gehört sie mit uns zusammen zu der Familie von Gott und ist zusammen mit uns eine Fremde in dem Wertsystem dieser Welt. Und falls sie hier bei uns in diesem Land keine neue Heimat finden darf, dann darf sie trotzdem allem, was passiert ist, ihre wahre und ewige Identität hier in Christus gefunden haben. Die hat sie gefunden und diese Identität kann ihr keine Behörden in diesem Land mehr wegnehmen. Diese Identität kann ihr keinen auf dieser Welt entziehen. Aber ich muss es ganz bewusst öffentlich sagen, ich bin erschüttert über das, was Schweizer Behörden in unserem Land teilweise dienen. Ich bin beschämt. Es ist eine Schande, dass ein Bundesverwaltungsgericht so einen Antrag, einen Rückweisungsantrag von einer Person aufgrund von juristischen Haarspaltereien abweist. Und das hat man können lesen in der AZ Anfang des Monats. Und die Person ist ganz bewusst in einem terroristischen Netzwerk nachgestanden und hat das unterstützt. Und es ist eine Schande für mich, für das Land, wenn meine Schwester in Christo muss gehen. Und andere aus juristischen Spielereien können da bleiben. Klammern zu. Und so darf es und soll es unser gemeinsames Gebet mit unserer Schwester sein, für und mit unserer Schwester, dass sie von unserem Herr immer wieder neue Weisheit und Kraft dafür bekommt. So mit dieser Situation das Richtige machen. Das, was Gott will. Und wenn das heisst, das Land zu verlassen. Und wenn im Augenblick alles um eine Seidenfäden hängt. Wir wollen mit ihr zusammen mit Gott um Weisheit dafür bitten, dass sie damit umgehen kann. Auch gegenüber ihrer Familie, wo Jesus noch nicht ganz so kennt wie sie jetzt. Aber es ist schon dort das Zeugnis. Und das dürfen wir und das darf auch sehen jeden Tag, ganz neu. Weil Gott uns in seiner Liebe und in seiner Güte eben keine Vorwürfe macht. Auch wenn wir zu ihm kommen und immer wieder das Gleiche bitten. Er sagt uns nicht auch, hey Mann, das hast du mich die letzten Wochen und die vorletzten und vor 20 Jahren schon gefragt. Wir dürfen nicht alle zusammen in jeder Situation immer wieder neu und voll Vertrauen zum Herrn kommen und in allem leiden und in allem kämpfen und in allem verzweifelt sein und aufgeben sein, erleben, dass sein Wort wahr ist. Und was er verheißen hat, dass das eintrifft. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Amen. Ich spreche euch jetzt im Namen Jesu alle Vollmacht und alle Gaben zu, die der Geist schenkt, dass ihr den Lobpreismoment mit uns machen könnt und uns leiten. Amen.